Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Das ist eine so große Normalität für uns. Und wenn das zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dann entschuldige das bitte. Weil das der Hammer ist, dass du hier bist, das hast du versprochen. Und damit dürfen wir rechnen. Und ich möchte dich bitten, dass es sogar noch ein Stück weitergeht, dass wir das erleben, was es heißt, dich in unserem Herzen zu spüren. Und falls wir dafür gar nicht bereit sind, jetzt weil irgendwelche anderen Sachen sind, dann hilf uns dabei, diese Tür zu öffnen. Unsere Herzenstür, wie so an unserem Adventskalender. Einfach öffnen. Hilf du uns dabei, bitte. Amen. Es gibt Worte, die ich nicht so gerne mag, so Unworte. Das wird ja, glaube ich, auch immer gewählt. Unwort des Jahres, oder? Gibt es doch. Wort des Jahres und Unwort. Es gibt ja so persönliche Unworte. Und ein Freund von mir, der hat gesagt, er hat ein Unwort. Und das fand ich zuerst komisch. Und dann hat er es mir erklärt. Und dann fand ich es gut. Und das passt absolut in die Adventszeit jetzt gerade. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte? Jetzt in dieser Zeit ein Unwort, was ein Pastor, der ist auch Pastor, haben könnte? Nichts. Ihr findet alle Worte toll im Moment. Weihnachtsmann ist es nicht. Weihnachtsstress, Einkaufsstress. X-Miss, ja, war meins eigentlich immer. Aber das war nicht das. Okay, ich verrat's euch. Weihnachtsmärchen. Er mag dieses Wort überhaupt nicht. Und er wurde richtig ein bisschen böse, als er mir das so. Und er ist ganz gar nicht der Typ dafür. Und er sagte, das ist so. Er sagt, da kann so schnell was durcheinander geraten. Was eigentlich nicht durcheinander geraten darf. Und das ist nicht gut. Da denkt man immer, diese Geschichten, die passen so schön in diese besinnliche Zeit, die passen so schön in diese etwas ruhigere Zeit. Naja, dann kommt dann 3 Haselnüsse für Aschenbrödel immer. Und dann kommt natürlich auch noch Hänsel und Gretel. Dann kommt noch das Kind im Stall. Dann kommt noch die 3 Weisen aus dem Morgenland. Und dann noch Aladdin mit der Wunderlampe. Dann kann das so ein bisschen verwischen, wischiwaschi werden. Aber das, was wir an Weihnachten feiern, das, was wir erlebt haben oder erleben möchten, das, was Weihnachten bedeutet, das ist ja kein Märchen. Und das ist der Grund, weshalb er sich so darüber aufregt. Weihnachtsgeschichte, okay, das ist doch schon wesentlich besser. Die Geburt von Jesus, ja, das ist gut. Aber perfekt ist es eigentlich, wenn man sagt, Gott unterwegs zu den Menschen. So wie unsere kleine Serie hier heißt, Gott ist unterwegs zu den Menschen. Das feiern wir in 10 Tagen ungefähr. Kann das sein? So 10, 11 Tagen ungefähr. Wir haben diese Serie begonnen mit Gott ist unterwegs zu Maria. Danach war Gott ist unterwegs zu Zacharias. Und heute Gott ist unterwegs in Herrlichkeit. Das passt nicht so richtig in die Reihe. Das ist mir schon bewusst. Aber das war mir egal, weil ich diesen Aspekt gerne mal bisschen stärker beleuchten möchte, gerne hervorheben möchte. Und keiner soll heute nach Hause gehen, ohne etwas gelernt zu haben. Das wünsche ich mir sehr. Was? Bitte? Sie haben über dich gelacht, Manuel, nicht über mich. Gut, okay. Also, ihr sollt heute auch was lernen. Und deshalb möchte ich euch ganz kurz, das dauert glaube ich eine Minute, etwas zur deutschen Grammatik beibringen. Es gibt in der deutschen Grammatik ja mehrere Möglichkeiten, das zu beschreiben, was noch kommt, Zukunft. Futur 1 als Beispiel, ich werde ein Haus bauen, zum Beispiel. Also habe ich nicht vor jetzt, aber ist ein Beispielsatz. Futur 2, die vollendete Zukunft, ich werde ein Haus gebaut haben. Das ist jetzt vielleicht auch für die ausländischen Studenten in Kiel. Könnt ihr zu Hause erzählen. Also im Gottesdienst, deutsche Grammatik. Aber es gibt noch eine dritte Form und das ist für alle neu. Eine dritte Zukunftsform und das ist Futur A. Futur A wie Advent. Das ist nur im Advent gilt das. Und das lautet wie folgt, ich muss es lesen. Gott war und ist unterwegs gewesen sein. Das klingt ein bisschen holprig, das ist mir schon bewusst. Inhaltlich ist das aber korrekt. Es ist Gott war unterwegs in der Vergangenheit. Gott ist im Moment unterwegs. Er wird in Zukunft unterwegs sein und er wird in Zukunft unterwegs gewesen sein. Alles zusammen. Gott war und ist unterwegs gewesen sein. Futur A, könnt ihr euch merken. Gott ist unterwegs, das ist eigentlich ist das zeitlos. Eigentlich passt da überhaupt gar keine Zeitform. Wir haben das ja in den letzten beiden Wochen schon gehört. Gott ist unterwegs durch Engel gewesen. Immer derselbe übrigens. Gabriel war unterwegs zu den Menschen durch den Engel Gabriel. Und dann hat er mit ihnen geredet. Und das fanden die unheimlich aufregend wahrscheinlich. Wir haben in unserem Hauskreis darüber gesprochen, wie Gott wohl so reden könnte zu uns. Eine Möglichkeit waren ja Engel. Und hat noch keiner bei uns erlebt im Hauskreis. Und einige wollen das auch nicht erleben. Das ist ihnen zu aufregend. Die haben gesagt, nee, muss nicht sein. Heute möchte ich ein bisschen mehr darüber reden, wie er denn unterwegs ist. Also vielleicht sogar ein bisschen beleuchten, wie er eigentlich ist, also Jesus. Und ich habe mehrere Hinweise gesucht. Es sind 4 Stellen aus der Bibel, Morena hat es schon angesprochen, und da spurten wir jetzt durch. Also wenn ihr jemals aufmerksam sein solltet im Gottesdienst, jetzt ist die richtige Zeit. Also, wir fangen an. Der erste Hinweis, eine Geschichte, die wir kennen aus Lukas 2, nennt sich Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu, aber nur ein kleiner Auszug. Wir hören sie ja Donnerstag in einer Woche nochmal. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern, die hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Und ein paar Verse auslassen. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Ganz bewusst mal eine andere Übersetzung, damit man das nicht so überliest. Das ist die Basisbibel hier. Gottes Herrlichkeit erfüllt den Himmel, steht hier. Auf solchen Bildern wie diesem hier, da sieht man das ganz häufig, dass das so mit Licht dargestellt wird und dass die Hirten immer so die Arme als Schutz davor haben. Ihr kennt solche Bilder wahrscheinlich, Fotos gibt es ja nicht, aber so Bilder, die das beschreiben. Und ich finde das zweite Bild noch ein bisschen besser. Es ist leider nicht größer zu kriegen, aber man hat so eine Ahnung, auch die so eine leichte Schutzhaltung da unten, die Hirten. Aber oben, das finde ich so toll. Das haben wir gesungen, oh Heiland, reiß den Himmel auf. Und das ist da passiert. Da ist der Himmel aufgerissen. Ein tolles Bild, finde ich, dafür, was da passiert. Momente, in denen Gott den Menschen erscheint, das ist wie ein offener Himmel. Da steht der Himmel offen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ja, hab ich gemacht. Da zum Beispiel durch Engel. Das sind dann solche offenen Momente. Oder man könnte auch sagen, Momente der Herrlichkeit Gottes. Momente der Herrlichkeit, die für die Menschen kaum zu ertragen sind. Deshalb stehen die dann so da. Ich habe natürlich auch mal nachgeguckt, dieses Wort Herrlichkeit, was bedeutet das eigentlich im Hebräischen? Bezeichnet das Wort eine Person oder eine Sache mit Gewicht, Ansehen, Macht und Autorität. Wo im Alten Testament von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, da geht es immer auch zusätzlich um die Sichtbarkeit Gottes. Um die Sichtbarkeit Gottes und meistens mit einem strahlenden Lichtglanz. Also die Maler und die Zeichner, die das gemacht haben, die haben sich das nicht einfach ausgedacht, sondern das kommt aus der Bibel tatsächlich so mit unheimlich viel Licht. Und ganz häufig wird diese Lichterscheinung allerdings als ziemlich gefährlich beschrieben, sogar als tödlich. Nur in Ausnahmen geschah das dann tatsächlich auch nicht. Und im Neuen Testament, da wird das dann mit einem Wort übersetzt, was man mit Ansehen, Ehren, Vortrefflichkeit übersetzen könnte. Herr der Herrlichkeit bezeichnet Jesus als Herrscher über die Welt. Und die Herrlichkeit, die Gott hat von seinem Wesen, die geht auf Jesus über, hier auf der Erde. Und das drückt sich zum Beispiel aus durch die Zeichen und Wunder, die er tut. Und in ihm strahlen alle göttlichen Attribute in Vollkommenheit hervor. Allerdings auch immer ein bisschen unterdrückt, ein bisschen zurückgenommen. Weihnachten, das ist der Moment, das finde ich eine ganz schöne Beschreibung, ist der Moment, in dem Gottes Herrlichkeit dauerhaft in diese Welt kam. Weihnachten ist der Moment, in der Gottes Herrlichkeit dauerhaft in die Welt kam. Und die Leute im Alten Testament haben hin und wieder schon so einen Eindruck davon gewinnen dürfen. Hier ist jetzt schon mein zweites Beispiel, Mose, der Erleuchtete. Mose, im 2. Mose 34, da kann man das nachlesen, ich lese mal ein bisschen mehr, als hier steht. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, zum zweiten Mal übrigens, Gebote 2.0 muss man da hinschreiben, wusste er nicht, dass sein Gesicht strahlenden Glanz bekommen hatte. Während der Herr mit ihm sprach, Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und er redete mit ihnen. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihnen auf dem Berg, ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann wieder herauskam, um den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken, denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineingang, um mit ihm zu reden. Stark, oder? Sie konnten es nicht ertragen. Die Herrlichkeit Gottes hatte sich wie so ein starker Sonnenbrand auf sein Gesicht gelegt, noch ein bisschen mehr. Und die anderen konnten das nicht ertragen, dieses Leuchten seines Gesichtes. Gottes Herrlichkeit färbt ab. Und schon sind wir beim dritten Beispiel. Jesaja, Kapitel 6. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels erfüllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist wie ich. Ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Im hebräischen Denken und Schreiben war das so, dass man, wenn man etwas hervorheben wollte in einem Text, hat man einfach das Wort verdoppelt, einfach normal hingeschrieben. Und wenn man dreimal ein Wort hingeschrieben hat oder gesagt hat, dann war das der Superlativ. Also wenn Gott irgendetwas ist, dann heilig. Wenn irgendjemand heilig ist, dann Gott. In Gottes Nähe wird sich Jesaja plötzlich seiner Sünden bewusst. Er schreit auf vor Angst, weil er erkennt, wer er ist in Angesicht dieser Herrlichkeit. Das ist die Vorbereitung für die Vergebung. Um was geht es? Jesaja schreit auf, weil er das erkennt, ich bin unwürdig und kein Mensch kann vor dem Angesicht Gottes und seiner Herrlichkeit bestehen. Und deshalb kommt auch gleich ein Engel zur Hilfe, auch wenn sich das zuerst nicht so anhört. Was da mit der Kohle passiert, ist kein Vorbild für die Reste unserer Grillparty oder so, damit so umzugehen, sondern es war ein Zeichen, das denen, glaube ich, damals ziemlich klar war. Uns fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, mir jedenfalls, bevor ich das nachgelesen habe. Diese Kohle war auf dem Rauchaltar. der damals geopfert wurde zur Vergebung der Sünden. An diese Stelle dieses Opfers ist Jesus getreten. Und diese Kohle wird genommen, um das auszudrücken. Da ist dieses Opfer schon geschehen. Und seine Sünden werden ihm mit dieser Kohle vergeben, mit dieser glühenden Kohle, um sie wieder in Gemeinschaft mit Gott treten zu können und auch um diese Herrlichkeit aushalten zu können. Im hebräischen Denken ist das so, wenn man davon sprach, von diesen unreinen Lippen, mit denen die Kohle die Lippen berührt, also diese unreinen Lippen, das war ein Zeichen für das unreine Herz. Im Pfälzischen gibt es auch so ein Sprichwort, von der Lunge auf die Zunge, also das, was hier drin ist, das kommt gleich raus und dann weiß man gleich, ah ja, das steckt eigentlich in dir drin, das, was du auch sagst. Und das war auch damals so ein Zeichen dafür, deshalb ging es auch, wenn er die Lippen berührt wurde, eigentlich ums Herz, um die Schaltzentrale, um das, was man denkt und mein Leben doch so ausmacht. Und das sollte gereinigt, geläutert, verändert und vergeben werden, was darin nicht gut ist, das Zentrum des Menschen. Dass allerdings von einer glühenden Kohle die Rede ist, habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht auch so ein Zeichen dafür, dass Beichte und Vergebung, das ist manchmal ganz schön schmerzhaft. Das ist manchmal richtig anstrengend. Vielleicht, das weiß ich aber nicht, ob das da drin steckt. Auf jeden Fall ist dieser Prozess, der da passiert ist, er darf die Herrlichkeit sehen. Er erkennt seine Schuldhaftigkeit, nimmt die Vergebung in Anspruch. Und was passiert dann? Dann tut Jesaja, was Gott ihm sagt. Ich, hier bin ich. Ich mache das gerne. Kein Problem. Sende mich. Der wusste ja gar nicht, wo es hingeht, was daraus wird. Er tut, was Gott möchte. Und auch hier könnten wir im Prinzip sagen, dass die Herrlichkeit Gottes auf ihn abfärbt, sich auf seine Zeugen niederlegt. Mein letztes Beispiel wieder im Neuen Testament, Lukas 5. Es geht um Petrus. Als Simon Petrus das sah, dass Jesus ein Wunder getan hat, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Erkennt ihr Ähnlichkeiten eben zu Jesaja? Er erkennt, der Jesus ist nicht nur ein Mensch. Hier passieren gerade merkwürdige, übernatürliche Dinge und plötzlich sieht er seine Schuld. Geh weg, weil das passt nicht zusammen. Du wunderbarer, herrlicher Gott und ich, das passt ja gar nicht zusammen. Das ist genauso wie bei Jesaja. Er erkennt, wer er vor Jesus ist. Und noch eine zweite Stelle von Petrus aus dem Johannesevangelium. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Und Johannes sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser, um dahin zu eilen. Diese Geschichte, die Bibelkenner wissen das, ne? Die findet nach Kreuzigung, findet nach der Auferstehung statt und sie findet vor allem nach fast so 3 bis 4 Jahren gemeinsamen Leben zwischen Petrus und Jesus statt. Ich wandere ja manchmal und dann verliert man irgendwann ziemlich viele Hemmungen, wenn man sehr eng zusammen ist. Die waren fast 3, 4 Jahre zusammen. Wieso bindet sich Petrus erst noch sein Hemd hoch? Weil er erkannt hat, spätestens hier hat er wirklich erkannt, die Herrlichkeit, die Jesus verkörpert. Spätestens hier wird ihm klar, dass das, was Jesus ist, das ist so viel über mir, so viel anders als das, was ich bin. Da muss ich mich erstmal ein bisschen würdig kleiden oder zumindest ein bisschen vorbereiten. Danach bekommt er übrigens den Auftrag, die Gemeinde zu gründen, zu weiden und all sowas. Das kommt erst danach, nachdem er das begriffen hat. 4 Beispiele. Ach so, er sagt dann übrigens, ja, mache ich. obwohl Jesus ihm schon an der Stelle steckt, wahrscheinlich, oder man kann es schon herauslesen, wirst du sogar sterben müssen dafür. Aber er macht es trotzdem. So überzeugt war er an dem Punkt. Also vier Beispiele aus der Bibel, die uns zeigen, wie Menschen die Herrlichkeit Gottes erlebten. Und jetzt, was fangen wir denn jetzt mit diesen Beispielen an? Erstmal fassen wir sie zusammen. Habe ich für euch gemacht? Vier Punkte. Die Herrlichkeit Gottes und ihre Folgen. Menschen erkennen, wer sie vor Gott sind. Zum Beispiel Jesaja und Petrus, dass sie Sünder sind im Angesicht Gottes. Und Menschen erleben Vergebung, zum Beispiel mit der Kohle. Menschen tun, was Gott sagt. Und Menschen beten Gott an. Kennt ihr doch, ne? Die Hirten, als sie weggehen vom Stall, die sangen und priesen Gott, weil sie gar nicht anders konnten. Nochmal die Frage, und jetzt? Ich glaube, nachdem Jesus in seine Herrlichkeit zurückgekehrt ist, ist trotzdem die Herrlichkeit Gottes hier geblieben auf der Erde. Sie ist hier geblieben und das Potenzial seines Glanzes hat er hier zurückgelassen. Auf Menschen, die daran glauben, an Jesus glauben, das Leben teilen, aber auch an die Gemeinschaft zum Beispiel, die wir so darstellen, nicht nur wir, aber die Gemeinschaft, die sich in seinem Namen versammelt, hat Gott seine Herrlichkeit draufgelegt. Auf die Gemeinde hat Gott Herrlichkeit gelegt. Auf sein Wort hat er seine Herrlichkeit gelegt. Auf Singen ihm zur Ehre hat Gott seine Herrlichkeit draufgelegt. Auf Reden mit Gott hat er seine Herrlichkeit gelegt. Damals anders als heute, weil wir ihn anders erleben können. Sein Geist wohnt in uns, wenn wir sagen, wir möchten das gerne. Wir möchten unser Leben teilen mit Gott, dann kriegen wir etwas geschenkt. Ein Stück der Herrlichkeit Gottes in uns. Es wohnt in uns. Das Potenzial ist da. Und wenn wir heute manchmal Christen sehen, mich eingeschlossen, dann hat man so wenig Ahnung davon, dass die Herrlichkeit Gottes schon da ist. Es liegt nicht an Gott. Ich glaube, wir müssten nur manchmal so eine Tür öffnen, dafür, dass das zur Entfaltung kommt. Zum Beispiel mal einfach die Nebengeräusche abstellen. Mut zur Ruhe. Einfach mal ruhig werden. Unsere Gedanken ausrichten auf Gott. Wir haben ja auch im Hauskreis auch darüber gesprochen, wie können wir denn das Reden Gottes hören? Das ist ja dann doch immer so ein bisschen wie so ein offenes Fenster am Himmel. Oft geschieht das ja durch Gedanken oder auch durch ein Drängen, das uns nicht loslässt, eine Unruhe. Aber wie können wir wissen, dass das von Gott ist? Vielleicht sind diese Kriterien, die wir gehört haben, ja schon mal ganz gut, eben gerade. Wir können natürlich auch ganz bewusst das suchen durch die Dinge, die ich schon genannt habe, Anbetung, Gemeinschaft, Wort Gottes, Gebet. Gott ist unterwegs in Herrlichkeit zu uns. Er hat den Himmel schon aufgerissen. Lassen wir das doch zu. Lassen wir das zur Entfaltung kommen, indem wir ihn einfach mal sein Ding machen lassen in uns und nicht alles vorschreiben. Dieser Vers, den Morena am Anfang vorgelesen hat, als Geburtstagsvers, der beschreibt, seine Herrlichkeit wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Das, was ich gerade gesagt habe. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Das macht mir wenig Mut. Aber ich würde so gerne, dass wir das erleben. Und deshalb habe ich ein kleines Experiment vorbereitet, wenn ihr möchtet. Das habe ich schon einmal gemacht bei den Gebetstagen. Und zwar würde ich euch gerne was vorlesen aus der Bibel. Das ist ein bisschen ein steiler Text, ehrlich gesagt. Da durfte Johannes in den Himmel schauen und bekommt zum Blick für das, was in der Herrlichkeit Gottes alles zu sehen ist. Und er kann es kaum in Worte fassen und versucht das. Und deshalb ist das vielleicht manchmal nicht so ganz leicht zu verstehen. Ich biete euch jetzt an, vielleicht klappt das. Ich weiß das ja auch nicht. Gott ist ja souverän, ein bisschen Herrlichkeit zu erleben. Ich habe mir das so gedacht, wir schließen die Augen, lehnen uns zurück und richten unsere Gedanken aus. Dann werde ich euch das vorlesen. Und dann haben wir einfach so einen Moment der Ruhe, vielleicht auch des Hörens, des Auslieferns in Gottes Herrlichkeit. Mal gucken, was da so passiert. Und dann kommt die Band nach vorne und spielt ein Lied. Und dann wisst ihr, dass diese Zeit vorbei ist. Okay, schließt gerne die Augen. Ich glaube, dass das eine Hilfe ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hier nicht alleine gelassen hast, sondern du hast gesagt, ich lasse euch einen Tröster da, der uns trösten soll über diesen Verlust, dass du selbst nicht mehr hier bist. Ein Tröster, der uns in unserem Leben auch begleitet und Kraft ist und auch Herrlichkeit ist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt diese Zeit segnest. Danach sah ich, sieh doch, im Himmel stand eine Tür offen. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die Stimme, die wie eine Trompete klang, sagte zu mir, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Gottes Stimme eine Trompete, eher ein Signalhorn an dieser Stelle, mehr laut als schön. Die Stimme ist durchdringend und nicht zu überhören. Sofort ergriff der Geist Gottes Besitz von mir. Sieh doch, im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß jemand. Gott regiert. Im Himmel steht Gottes wahrer Thron. Gott regiert. Und der Anblick dessen, der dort saß, glich einem Edelstein. Er war wie Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von einem Lichterglanz, der aussah wie ein Smaragd. Gott leuchtet in seinem strahlenden Lichtglanz. Die Herrlichkeit Gottes erstrahlt. Rings um den Thron sah ich 24 weitere Throne. Auf diesen Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in strahlend weißen Gewändern gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Vom Thron gingen Blitze aus und man hörte Grollen und Donner. Und vor dem Thron brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Blitze, Grollen und Donner, das sind Zeichen seiner Macht und Stärke. Auch das ist Gott. Die Fackeln erinnern uns an den Heiligen Geist, der in Flammenzungen auf die Glaubenden niederging. Der Platz vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer. Er sah aus wie Kristall. Innerhalb des Kreises der Ältesten sah ich 4 Engelwesen rings um den Thron. Die waren vorne und hinten mit Augen bedeckt. Das erste Wesen sah aus wie ein Löwe, das zweite wie ein Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte glich einem Adler im Flug. Diese Wesen zeigen Macht und Hoheit. Im Altertum wurde der nächtliche Sternenhimmel als Vielzahl göttlicher Augen gedeutet. Sie stehen für die Allwissenheit Gottes. Jedes einzelne der 4 Wesen hatte 6 Flügel, die außen und innen mit Augen bedeckt waren. Sie schufen bei Tag und Nacht, sie rufen bei Tag und bei Nacht, ohne Unterbrechung. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Herrscher über die ganze Welt. Er, der war und der ist und der kommt. Was vorher bildlich dargestellt wurde, ist hier in Worte gefasst. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Gott ist heilig, ganz und gar rein. Er ist zeitunabhängig. Er war, er ist und er wird sein in einem, in ihm. So werden die Wesen für immer den preisen, der auf dem Thron sitzt, ihn, der in alle Ewigkeit lebt. Sie werden seine Herrlichkeit loben und ihm Ehre und Dank erweisen. So oft sie das tun, werden sich die 24 Ältesten vor dem niederwerfen, der auf dem Thron sitzt. Sie werden den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Sie werden ihre Siegeskränze vor dem Thron niederlegen und rufen, dir, unserem Gott, steht alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu, denn du hast alles geschaffen, weil du es so wolltest. Du erhieltest es am Leben und du hast es geschaffen. O Heiland, reiß die Himmel auf.